Also wir haben nicht Nachholbedarf in Ideen oder Nachholbedarf bei der Vorstellung, wie Schule sein soll. Wir haben sie bei der Umsetzung. Wir trauen uns nicht, die Dinge umzusetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Hier kommen die zu Wort, die vorausdenken, vorangehen und Verantwortung übernehmen. Menschen, denen es nicht reicht, auf die Zukunft zu warten, sondern sie aktiv gestalten wollen, im Hier und Jetzt. Heute geht es um nichts weniger als um die Zukunftsfähigkeit unserer Bildung. Meine heutigen Gäste sind hier zu Hause, als Schulleiterin und Inhaber einer Musikschule. Sie sprechen über ihre Wege in die Bildung, erlauben uns einen kritischen Blick auf unser Bildungssystem, wann Bildung heute unattraktiv wird, für Kinder wie für Lehrkräfte, und suchen nach Lösungen, die im Kleinen beginnen können. Sie spricht in ihrem Podcast, wie Schule zu einem generationsübergreifenden Zukunftslabor werden kann. Sein Motiv: Musik kann vielleicht nicht die Welt retten, aber die Seele. Ich verspreche, es wird spannend. Herzlich willkommen, Antje David und Markus Trübendörfer. Herzlich willkommen hier.
Hallo, Stefan.
Hallo, Stefan.
Schön, dass ihr da seid, und vielleicht fangen wir heute mal kurz an. Ihr kennt euch ja schon ein bisschen, habt auch zusammen einen Podcast gemacht. Und was ist da hängen geblieben nach dem ersten Gespräch? Habt ihr euch so kennengelernt oder gab es vorher schon Verbindung?
Aber wie war das eigentlich, Anja?
Ich kann mich genau erinnern,
also,
wie es war.
War das da, wo du in diesem Arbeitscontainer neben der Josef-Schwarz-Schule irgendwie dein Büro hattest und ich bin dann irgendwann mal dazugekommen? War das das?
Genau, wir haben uns auf jeden Fall in der Josef-Schwarz-Schule kennengelernt. Da warst du nämlich Musiklehrer und ich war deine Chefin. Und falls dir das jetzt entfallen ist, Ich weiß es noch ganz genau. Und mir ist damals schon aufgefallen, dass Markus einfach jemand ist, der absolut positiv ist und immer wieder neue Projekte initiiert und mit Kindern so toll arbeitet. Und jahrelang haben wir dann wenig voneinander gehört und uns im entscheidenden Moment im letzten Jahr wieder getroffen. Das war bei einer Veranstaltung in der Volksbank in Heilbronn. Du hast Musik gemacht und wir sind nachher ins Gespräch gekommen. Und da ist die Idee entstanden, einen Podcast aufzunehmen. Podcast Impuls Neckarsulm heißt der. Und wir haben jetzt 8 Staffeln da oder 8 Folgen abgedreht und sind da noch ein bisschen weiter als Team zusammengewachsen. Du an der Technik und immer als Impulsgeber und ich am Mikrofon mit den Gästen. Das ist eine tolle Zusammenarbeit.
Okay, ich freue mich auch und ich muss dir das zurückgeben. Als du mir zuerst von deinem Beruf erzählt hast, Schulentwicklerin oder als Schulentwicklerin tätig sein zu dürfen, da habe ich gedacht, boah, was für ein toller Beruf. Du kannst ja wirklich, du nimmst dir die Methode, du denkst an Einrichtungen, an Möbel, du suchst die ersten Lehrkräfte aus, du gibst dem Ganzen irgendwo deinen Stempel, und du hast es ja nicht das erste Mal gemacht. Ich glaube, das war die Freie Schule an Sophie in Künzelsau und dann die Josef-Schwarz-Schule. Jetzt ging es weiter an die
Franz-Binder-Verbundschule in Neckarsulm.
Genau, unfassbar. Also ich glaube, im nächsten Leben würde ich auch gerne Schulentwickler sein.
Das lohnt sich, das kann ich sagen. Das ist ein super Job. Natürlich macht man den ja nicht alleine. Man entwickelt nicht Schule alleine im stillen Kämmerchen. Es ist immer ein Team. Es sind Menschen, die sich um Finanzen kümmern. Es sind Menschen, die sich um Eltern kümmern. Andere Lehrer, die mitarbeiten und eine Idee verwirklichen, die wir ja gemeinsam immer weiterentwickeln. Das ist einer der schönsten Jobs, die ich mir vorstellen kann. Immer noch.
Also wir spüren jetzt schon die Energie hier im Raum. Wunderbar. Also ich gucke, dass ich heute meine Fragen durchkriege. Wenn ihr es sonst lasse ich es einfach laufen. Ist alles in Ordnung. Und deswegen baue ich gleich schon mal um. Stellt euch einfach noch mal ganz kurz vor. Kurz.
Oh, kurz. Markus Trübendörfer, ich bin Musiklehrer aus Leidenschaft. Mein Wirkungsgebiet ist in und um Heilbronn, Zentrum ist Weinsberg. Da habe ich eine große gemeinnützige Musikschule in freier Trägerschaft. Und ansonsten versuche ich mit meiner Musik Räume zu schaffen, die jeder betreten kann. Genau, aber dazu bestimmt später.
Ich bin Antje David, ich bin Schulentwicklerin und Schulleiterin. Seit mehr als 30 Jahren im Dienst des Landes Baden-Württemberg. Also ich bin Beamtin, war aber mehr als 15 Jahre im Privatschuldienst tätig und baue Schulen auf und arbeite mit Menschen gemeinsam darin, dass junge Leute gute Lernumgebungen finden. Im Grunde genommen bin ich ein Umgebungsgestalter für Kinder und Eltern und Lehrer.
Das ist ein schöner Begriff, Umgebungsgestalter. Fast aus der Architektur kann man es ableiten, aber Räume machen natürlich auch was mit den Menschen, das steht fest.
Genau, Räume sind beinahe nicht der wichtigste Punkt. Der mächtigste Punkt sind immer noch Menschen und die Haltung, die die haben. Aber der zweite ist tatsächlich schon die Architektur. Ne? Wie sehen Räume aus? Was machen die möglich?
Klasse. Dann schiebe ich jetzt unsere Einstiegsfrage nach. Was ist Zukunft für euch? Für dich, Markus?
Wow, also Zukunft bedeutet für mich, offen zu bleiben für Menschen, für neue Ideen und für neue Technologien. Ich bin überzeugt, dass Musik auch in einer zunehmend digitalen Welt etwas bleibt, was Menschen verbindet wie kaum etwas anderes. Die soll in der Region vom Kleinkind bis zum wirklich alten Menschen barrierefrei möglich sein und dafür kämpfe ich. Meine Zukunftsvision ist also eine menschliche, mehr Verbindung, mehr gemeinsames Erleben und weiterhin die Freude Menschen allen Altersgruppen durch Musik zusammenzubringen.
Was ist für dich Zukunft, Antje?
Zukunft ist für mich schon da, Stefan. Denn ich entwickle ja im Grunde genommen Menschen und Kinder dahingehend, dass sie zukunftsfähig werden. Damit ist die Frage verbunden, was brauchen Kinder denn? In einer Welt, die sich so schnell verändert, dass wir gar nicht mehr sagen können, welche Kompetenzen genau sind denn wichtig. Sondern im Grunde genommen müssen wir eben Kinder darauf vorbereiten, auf eine Zukunft, von der wir nicht wissen, wie sie aussieht. Das ist ein spannender Punkt, aber die Entwicklung beginnt jetzt. Also nicht in 10 Jahren, sondern jetzt. Mit Kindern, die in die Schule gehen, die neugierig sind, deren ganze Neugier wir erhalten wollen und die wir lernen lassen wollen und die Erfahrung brauchen, das Lernen, was ist, was sie lebenslang begleitet, weil die eben nicht fertig sind. Nicht, wenn sie in der 10. Klasse sind, nicht, wenn sie in der 12. Klasse sind und nicht, wenn sie vom Studium kommen. Die brauchen immer wieder neuen Input, ne? Und die brauchen die Lust daran, weiterzulernen. Das ist ein wichtiger Punkt, warum Schule auch zukunftsfähig sein muss, selber als Institution.
Da kommen wir nachher noch mal drauf, was du glaubst, wie sie es wird. Im Moment würde ich mal sagen, ist sie es noch nicht, oder?
Ja, das ist, kann man so global gar nicht sagen. Es gibt immer einzelne Schulen, die ganz tolle Wege gehen und die zukunftsfähig sind. Und es gibt, sage ich mal, gute Hinweise darauf, dass wir das gut leisten können in Baden-Württemberg. Zum Beispiel, wenn ich mal auf unser Bundesland jetzt abziele. Aber es gibt natürlich viel zu tun. Schule, wenn ich das Bild des trägen Tankers benutzen darf, Schule ist ein träger Tanker und der Bremsweg ist entsprechend lang. Und die Frage ist, wie können wir ihn abkürzen? Was braucht es jetzt?
Lass uns dann erst noch mal kurz auf eure Wege in die Bildung gucken. Ja? Du beschreibst halt die Aufgabe als Schulleiterin, habe ich gelesen, nicht immer nur so aus dem, dass du etwas kontrollierst oder ein Konstrukt verwaltest, sondern aus Verantwortung Klarheit zu schaffen und mutige Entscheidungen zu treffen. Wann hast du gemerkt, dass klassische Führung im Schulalltag nicht mehr trägt?
Klassische Führung im Schulalltag würde bedeuten, man kann ein System, also auch eine Schule, von oben nach unten hierarchisch durchorganisieren. Und das passt natürlich nicht mehr zu dem, was wir erleben und auch nicht mehr zu dem, was Führung sein soll. Im Grunde braucht es eine Kontextführung. Also wir sollten Schulen entwickeln, die eigenständig sind. Aber das Land zum Beispiel als Dienstherr muss natürlich die Führungsaufgabe wahrnehmen und den entsprechenden Rahmen setzen. Also wir brauchen Leitkulturen. Wir brauchen die Frage nach der personellen Situation und Besetzung. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die das Land setzt. Aber dann würde ich mir natürlich zukunftsfähige Schulen wünschen, die sich in diesem Rahmen autonom entwickeln können.
Und bei dir, Markus, du bringst Menschen vom Kleinkind bis ins hohe Alter zum gemeinsamen Musizieren. Also eine Sache ist dieses Wirtshaussingen, da sitzen mittlerweile 150 bis 200 Menschen im Raum.
Ja, ja.
Ich habe es, glaube ich, auch mal im Parkhotel erlebt. Da habe ich gedacht, was ist da los? Da ist eine richtige Power im Raum und konnte es nicht zuordnen. Aber jetzt ist es mir bei der Vorbereitung aufgefallen. Was macht diese Offenheit für alle Lebensphasen mit deiner Institution wie der Musikschule so relevant?
Also man muss ein bisschen trennen. In der Musikschule kommen ja dann die jungen Eltern mit jüngeren Kindern natürlich. Und aber wir haben natürlich genauso Jugendliche und auch darüber hinaus junge Erwachsene. Dann haben wir Familienväter und Mütter, die irgendwie, nachdem die Kinder einigermaßen laufen, sich einen Traum erfüllen. Das geht hoch bis zu Senioren. Ich glaube, meine älteste Schülerin ist in den 80ern. Und sie kommt und sie macht sich einmal in der Woche, richtet sie sich her und wir haben Klavierunterricht. Und ich habe das Gefühl, es gibt ihr Kraft. Und mir gibt es auch Kraft, weil ich so viel von ihrer Lebensfreude und von ihrer Lebenseinstellung, von ihrer Lebenserfahrung profitiere. Also das geht auch einfach zurück, dieser Ball an mich. Also das war die pädagogische Seite. Ich unterrichte in Grundschulen. Mhm. Eine zum Beispiel ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das ist die Grundschule Lichtenstern in Gelmersbach. Das ist eine sehr inklusive Schule, auf die Kinder gehen mit viel Förderbedarf, aber auch Kinder, die gänzlich ohne Förderbedarf aufkommen. Und dieses Miteinander zu erleben, das ist großartig. Also jetzt gerade auch vor dem Podcast. Ich habe unterrichtet bis um 9.45 Uhr und bin dann ins Auto gesprungen hierher zu dir in diesen wunderschönen Ort. Und das sind so wunderbare Vormittage für mich, wenn ich mit denen musikalisch arbeiten kann. Wir bereiten gerade die Abschlussfeier vor, der Viertklässler. Genau. Und dann gibt es diese nächste Seite, diesen Musiker, den ich natürlich auch bin. Und ich muss sagen, du hast es von der Publikumsperspektive aus erlebt, dieses Wirtshaus-Singen. Du warst hinten. Ich kann dir nur den Tipp geben, komm mal vor zu uns. Schau auf die 150 Leute und dann singen die dir aus voller Seele, singen die dir dann etwas entgegen. Und das können Seemannslieder sein oder was von Bonnie M. oder was auch immer, oder von den Toten Hosen, und dann schreit das ganze Parkhotel gefühlt, Arschloch! Und das befreit diese Menschen so. Und wir als Musiker, wir haben so eine tiefe Freude, das zu erleben, dass alt und jung und auch sämtliche Nationalitäten da an den Tischen sitzen. Also mein Vater versteht auch nicht mehr alle englische Texte, die wir da singen, wenn wir Englisch singen. Aber der macht halt mit und sagt mir dann immer, du Markus, das ist für mich wie fast so ein Volkshochschul Kurs Englisch. So, ich habe so das Gefühl, ich kann danach schon ein paar Wörter mehr verstehen auf Englisch. Aber natürlich ist der Schwerpunkt auf Deutsch und genau, also herzliche Einladung. Komm mal vorbei. Kost nix.
Kost nix. Du hast da ein Musikinstrument dabei. Was hast du damit vor heute?
Ja, genau. Also ich bin mal vom Drumset bin ich jetzt mal weggekommen. Ich wollte einfach sagen, Musik begleitet uns Menschen einfach von frühester, und zwar uns alle. Wir verbinden Musik mit Ereignissen, zum Beispiel, wann ich mit meiner vielleicht ersten Freundin am Neckarufer spazieren gegangen bin und habe ihr ein Lied geschickt, oder vielleicht kam etwas Besonderes in der Kirche oder auf irgendwelchen Festivals. Und ganz verrückt. Also das müssten zum Beispiel auch alle können. Zum Beispiel Blowing in the Wind. Oder
danke.
Gerne, gerne. Stefan, also ich habe noch Plätze frei bei mir im Kurs.
Ja, ich merke das.
Ja, genau.
Da gibt es Nachholbedarf.
Oder ist ganz verrückt. Manchmal reicht ein Rhythmus. Ich klatsche jetzt mal ein Weihnachtslied. Mal gucken, ob ihr draufkommt. Das ist nur der Rhythmus, ohne Ton. Hat es jemand erraten? Okay, der Toningenieur nickt. Jingle Bells. Okay, ich sehe schon. Also, das bestätigt mich darin, dass ich echt noch viel Weg vor mir habe.
Definitiv.
Okay. Also, ich bin ein Musikpopularisierer, würde ich mal sagen. Ganz neu ist, dass ich an der Erzieherakademie in Heilbronn tätig bin und wir bilden angehende Erzieher und Erzieherinnen aus. Und auch da habe ich eine tiefe Befriedigung, weil ich mir vorstelle, wenn die mit ihrer Ukulele in den Kindergärten sind, in den Einrichtungen sind und dann Musik machen mit ihren Kindern, dann ist es eine wunderbare Sache, die in das Leben hinausragt, in die Kinder und lebensbegleitend werden kann. Und so bin ich eigentlich ein glücklicher Mensch.
Das spürt man, dass du auf jeden Fall diese Energie hier an den Tisch bringst. Auf jeden Fall.
Gerne.
Dafür gratuliere ich dir jetzt schon.
Danke
für die Energie.
Ich bin sehr glücklich.
Ja, jetzt habe ich noch so eine banale Frage, aber die ist vielleicht schon in Facetten beantwortet. Was verbindet so eine Verbundschule mit über 800 Kindern aus 25 Nationen und eine Musikschule, in der drei Generationen gemeinsam singen? Seht ihr da bestimmte, nicht nur euch als Person, sondern ist da was tief Tieferliegendes drin.
Also ich glaube, wir beide wissen, wie Musik Menschen verbindet. Und wir waren vorher bei der Architektur. Ich würde mich auch als Brückenbauer bezeichnen und du dich natürlich auch. Wir bauen Brücken zwischen Menschen. Und du hast es im Kollegium, da gibt es ja viele, wo du Brücken bauen musst. Und ich mache das genauso. Und wir versuchen in unserem Podcast mit interessanten Gästen einfach da auch Brücken zu schlagen, um Institutionen, um Menschen zusammenzubringen und darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Bildung ist, Bildung in Neckarsulm an der Franz-Binder-Verbundschule, wie sich Institutionen einbringen können. Ihr habt ja einen wunderbaren, öffentlich zugänglichen Veranstaltungsraum, richtig, Antje?
Ja, natürlich, das haben wir. Also was heißt natürlich, wir haben das, ne? Weil Schule eben kein Bildungstempel sein soll, der 16 Uhr schließt und in den Sommerferien zu ist und für die ganze Stadt nicht zu erreichen, sondern weil wir eben sagen, hey, Schule muss ein Ort sein, da begegnen sich Generationen, da kann man Veranstaltungen machen, da sollen Kinder merken, wie tickt die Stadt oder das Viertel, und deshalb haben wir diesen Raum. Aber zu Stefans Frage zurück, muss ich doch noch kurz ergänzen. Was hat die Musikschule gemeinsam mit der Franz-Binder-Verbundschule? Eine Musikschule zielt ja sehr darauf ab, dass es personalisiert gelernt wird. Da sind alle Kinder, aber nicht alle 30 Streicher üben gerade Freude schöner Götterfunken, sondern jedes Kind ist auf einem anderen Lernstand und hat eine andere Bildungsvoraussetzung. Und das ist eigentlich, was wir in den öffentlichen Schulen übernehmen könnten. Wir tun ja so, als würden alle 30, die in einer Gruppe sitzen, gerade den gleichen Lernstand haben. Ist aber nicht so. Die Frage, wie gehen wir mit dieser Vielfalt um, das ist eigentlich die wichtige Frage. Und das kann man bei Musikschulen sehen, die haben die gleiche Herausforderung.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es betont auch den Stellenwert von Schule als Standort, wo jeder niederschwellig Musik erfahren kann. Und es kostet ja auch nichts, wie als wenn jetzt Kinder in die Musikschule gehen, wo sie gefördert werden, sondern jede Familie, egal aus welchen Bildungsschichten sie kommen, haben ihr Kind in der Schule und da erleben sie Musikunterricht. Und deswegen ist der Standort Schule so immens wichtig für die Vermittlung von Musik. Und ich trete auch an, das zu stärken durch meine Tätigkeit, wenn ich jetzt Grundschulchöre begleite, zum Beispiel am Klavier, wenn wir Auftritte gestalten. Das soll so ein Kraftpunkt sein, so ein fröhlicher Punkt im Schulalltag, dass die aufgeladen werden und guten Mutes durch die ganze Woche kommen. Und genau deswegen Kompliment, dass du Musik so einen hohen Stellenwert an deiner Schule zu.
Ja, also wir haben einen riesigen, beinahe riesigen Kinderchor mit 47 Kindern, die jetzt singen.
Großartig.
Und wir haben eine Chorkooperation mit einem Erwachsenenchor und planen ein gemeinsames Konzert. Eben, weil Musik was ist, was man fürs Leben mitgeben kann. Da sind wir wieder bei Zukunftskompetenzen. Ne? Musik ist jetzt keine Kompetenz, aber sie ist etwas, was uns begleiten kann und die einfach total wichtig ist, auch dafür mal Frust abzulassen, mal neue Ideen zu haben. Wer hat neulich gesagt, hört immer klassische Musik, wenn er sich, ich glaube Bruce Springsteen war das, der gesagt hat, er hört immer klassische Musik, wenn er eine neue Idee braucht für einen Song. Mhm. Also Musik kann vielfältige Dinge bewirken. Ja.
Du hast es gerade schon angesprochen, wenn wir nochmal so ein bisschen jetzt auf den kritischen Blick mal in den Fokus nehmen. Und du hast gesagt, dass wir eben wirklich diese Vielfalt, also wir pressen Vielfalt noch immer in identische Stunden, identische Aufgaben, identische Erwartungen. Und da ist die Frage, wo tut das in der Praxis am meisten weh? Bei den Kindern oder auch bei den Lehrkräften? Wie siehst du dieses Gleichmachen?
Es ist in der Praxis so, dass dieses Gleichmachen etwas ist, das alle Menschen im Kopf haben, die jemals Schule besucht haben.
Diese Vergleichbarkeit
Eltern,
dann natürlich
Eltern
auch.
Eltern haben diese Bilder im Kopf. So ist Schule. 30 sitzen, gucken nach vorne.
Ja.
Lehrer haben oftmals das Gefühl, ich kann Kinder am besten handeln, wenn ich die alle sehe.
Mhm.
Und diese Bilder, die hindern uns eigentlich, mutiger zu werden und zu sagen, wir gehen aus diesem Setting raus. Dabei ist es so, dass jeder weiß, dass das nicht das ideale Setting ist. Also wir haben nicht Nachholbedarf in Ideen oder Nachholbedarf bei der Vorstellung, wie Schule sein soll. Wir haben sie bei der Umsetzung. Wir trauen uns nicht, die Dinge umzusetzen. Wir haben das gemacht in Neckarsulm, auch deshalb, weil der Schulträger eben in dieser Zeit eine neue Schule gebaut hat. Ich habe dann eine Arbeitsgruppe initiiert aus allen Lehrern der Schulen, die betroffen waren von dieser Entwicklung. Und die Lehrer haben mit mir gemeinsam überlegt, wie sollen Räume aussehen, in denen sie arbeiten können und in denen Kinder eben zukunftsorientiert und gut lernen können. Und daraus ist ein architektonisches Konzept entstanden. Wir haben natürlich auch Glück gehabt und einen ganz tollen Architekten für diesen Bau bekommen. Also die Stadt hat ihn auserwählt. In einem Verfahren. Da ist viel zusammengekommen, aber wir haben jetzt eine Umgebung und das war eine mutige Entscheidung der Stadt. Keiner hat ihr gesagt, mach das Neckarsulm, sondern wir haben alle mitgeholfen, dass es diese Schule geben kann.
Kannst du so einen Raum beschreiben mal, wie der aussieht oder was ist da ein Unterschied jetzt?
Ja, es ist der Unterschied zu einem tatsächlichen zu einer traditionellen Schule, nenne ich es mal. Die hat oft lange Gänge und Flure und von den Fluren weg gehen einzelne Klassenzimmer. Ich glaube, in so eine Schule sind wir alle gegangen. Ich bin auch in so eine Schule gegangen. Und heute denke ich Schule anders. Schule hat in Neckarsulm Lernhäuser. Alle altersgleichen Kinder sind in einem Lernhaus zu Hause. Wir sagen, die haben da ihre Homebase. Mhm. Alle Fünftklässler gemeinsam, egal welchen Bildungsgang sie besuchen. Wir sind ja eine Verbundschule, die drei Schularten verbindet. Werk, Realschule, Gemeinschaftsschule und Realschule.
Also ein bisschen wie die Anne-Sophie-Schule in Künzelsau, ne?
Ja, also du weißt ja, dass ich über die Anne-Sophie-Schule zur Schwarzschule gegangen bin und dann an die Franz Binder. Ich war auch lange in einem Team am Institut Beatenberg in der Schweiz, das von der OECD als innovative Schule ausgezeichnet wurde. Ich nehme also Dinge, die ich jahrelang erlebe und von denen ich sicher bin, dass sie funktionieren, natürlich in die Planung mit. Ein Lernhaus ist so etwas, was ich mitnehme. Ich habe es in der Schweiz bei Peter Fraton zuerst gesehen und ich bin bis heute der Meinung, dass das eine gute Sache ist. Also zurück zur Frage,
wie sieht der Alltag aus? Ja, und genau, also wie sieht das visuell? Können wir sicherlich in den Shownotes vielleicht auch ein paar Bilder dazu stellen, aber, ja, aber für die Vorstellung.
Mhm. Die Schule hat vier Räume, die Lernräume sind und zugeschaltete Bewegungsflächen, in denen die Kinder immer, wenn sie aus dem normalen Lernraum kommen, weiterlernen können und sich auch mischen können mit anderen. Also es gibt eine kleine Recherchezone, es gibt ein Sofa, weil Lernen ja auch mit Bewegung verbunden ist, bei Kindern vor allen Dingen. Ich bin ein großer Verfechter dafür, dass wir für mehr Bewegung in Schulen sorgen. Ich sitze 6 Stunden lang als Kind auf dem Stuhl und schaue nach vorne und der Lehrer wechselt da. Das gibt es ja auch zum Glück nicht mehr in vielen Schulen so streng genommen. Das ist einfach keine gute Idee, Kinder zu beschulen. Und das Wort beschulen mag ich übrigens auch nicht. Kinder lernen und das geschieht ja freiwillig und die brauchen einfach Anreize, eine aktivierende Umgebung, um lernen zu können. Das ist mein Thema. Aktivierende Umgebung heißt bei uns im Lernhaus auch, wir haben keinen Gong, der irgendwann plötzlich 8.50 Uhr ertönt und alle lassen den Stift fallen und rennen raus, sondern wir haben Lichtsignale an der Wand, an denen Kinder eben erkennen, ist Pause oder ist Lernzeit und der ganze Ablauf ist ruhiger.
Also es ist auch den Stress, den man vielleicht schon als Kind erlebt, gleich schon mal von Anfang an zu reduzieren oder gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Ja, ich sage als Schulleiterin dazu, Schule ist natürlich ein System, das sehr viele Kinder an einem Ort bündelt. Das geht nur über Regeln und Ordnungsprinzipien. Also man kann das natürlich nicht offen lassen im Sinne von, jeder macht tatsächlich heute und morgen, was er möchte. Es braucht immer Regeln im Hintergrund, auf die sich alle Lehrer und Kollegen auch committen. Und die Kollegenseite ist eine, die ganz wichtig ist, die Frage, welche Haltung haben die Kollegen? Ist traditionell in Baden-Württemberg der Lehrplan im Vordergrund? Frage ich mich, muss ich mit dem Buch durchkommen? Oder frage ich mich, welches Kind sitzt denn da vor mir und was brauchen die und was hindert den gerade am Lernen? Also bin ich auf das Kind fokussiert oder auf die Sache?
Was muss ich abhaken, ja? Also Lehrplan hast du gerade gesagt, wenn du den anschaust, wenn du eine Sache da von heute auf morgen ändern könntest, was wäre das im aktuellen Lehrplan?
Ich habe Geschichte studiert, ich bin Geschichtslehrer. Geschichte beginnt in Klasse 5 mit der Zeit vor der Eiszeit, eigentlich mit dem Urknall. Und am Ende Klasse 5 soll man praktisch die Griechen besprochen haben. Weißt du, was das für Zeitspannen sind? Ne? Ich wäre sehr dafür, exemplarischer zu arbeiten, damit Kinder verstehen, was ist da passiert in dieser Zeit. Das zu verbinden, wenn ich über Urgeschichte rede, ne, mit Höhlenmalerei zu verbinden und denen zu erklären, wie war der Stand der Sache, damit sie ein Bild im Kopf bekommen und nicht Zahlenstrahl auswendig lernen und nachher gar nicht mehr wissen. Und das ist so bei den meisten Absolventen Klasse 10, wenn man die fragt, war der Bauernkrieg vor dem 30-jährigen Krieg oder nachher, dann sagen die, ja, also keine Ahnung, ne? Also was bleibt hängen?
Ja.
Hängen bleibt, wenn Kinder exemplarisch arbeiten können.
Mhm.
Und wir können sowieso nicht die ganze Weltgeschichte in 10 Schuljahre packen. Da wäre ich dafür, zu verschlanken und zu sagen, exemplarisch zu arbeiten und mit anderen Fächern vernetzen. Das wäre so, was ich sofort umsetzen würde.
Ja, und mein Sohn ist jetzt 11 Jahre und da geht es auch gerade darum, wenn er in der 5. Klasse jetzt natürlich im Gymnasium ein ganz anderer Lernstoff kommt, erstmal rauszufinden, wie er als Mensch oder als Kind am besten lernen kann.
Mhm.
Das ist, glaube ich, auch für mich eine wichtige Aufgabe, dass jeder die Zeit hat, auch seinen Lernstil zu entwickeln. Und das beobachte ich halt, bei dem einen sind es halt irgendwie die Lernzettel, die er schreibt, andere denken in Bildern oder können wunderbare, schöne Geschichten erzählen, so wie du, Markus, auch. aber das finde ich spannend. Also da kann ich jetzt schon, glaube ich, habe ich ein Gefühl langsam und ich hoffe, die Hörer auch, wo die Richtung dahin geht. Genau, Markus, gilt es auch für musikalische Bildung? Oder presst das klassische Musikschulsystem, Notenprüfung, Vorspielen eben auch da einfach nicht oder spiegelt es nicht die Talente der Schüler wieder?
Also da hat sich viel geändert,
da hat sich schon
muss ich sagen. Klar, also bei uns kann man selbstverständlich entscheiden, ob man sein Kind auf einen Wettbewerb wie Jugendmusiziert vorbereiten möchte oder eben nicht. Ob es eben dann einfach eine sinnvolle Freizeitgestaltung ist. Und was ich schön finde, bevor wir nachher vielleicht auf meine zwei Pain Points zu sprechen kommen, weil die habe ich natürlich auch mitgebracht. Was ich total schön finde, ist, dass das Produkt Musikunterricht oder ein Instrument zu erlernen, das Ding immer noch für viele Menschen sehr, sehr, sehr hoch steht. Und manche können es vielleicht nicht begründen, warum das so tradiert wurde, dass Musikinstrumente zu spielen etwas Gutes ist. Aber ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist das so viel wichtiger. Also wenn ChatGPT jetzt die Hausaufgaben macht und Klammer auf, früher hieß ChatGPT halt dann Mama oder Papa, die dann die PowerPoint gemacht haben für ihre Kinder, egal, dann geht es trotzdem drum, wie wird das Wissen präsentiert? Da steht dann das Kind, dein Sohn dann später an der Tafel mit seiner GFS und wenn er da nur rumstottert und sich schon in der Vorbereitung nicht wirklich konzentrieren kann, wenn er nicht präsentieren kann, dann hat er es nicht so leicht in der Schule, wie er es hätte haben sollen, wahrscheinlich. Also wenn er ein Musikinstrument lernt, egal was, er lernt sich zu konzentrieren. Er hat wöchentlich Termine, er hat Vorspielsituationen. Er lernt vorzulaufen aus dem Publikum, auf die Bühne, sich ans Schlagzeug, an die E-Gitarre, ans Klavier oder an die Blockflöte zu setzen. Ganz egal. Und dann spielt er was und dann erlebt er plötzlich 30, 50, 100 Leute geben mir Applaus. Wow, wow. Ich meine, wer hat nicht gern Applaus? Und da guckt er in den Saal und sieht da seine Eltern, die stolz sind und Oma und Opa und nochmal 50 andere Leute, wildfremde Menschen, die ihm Applaus geben für das, dass er jetzt am Klavier, Schlagzeug oder E-Gitarre, was auch immer, was geübt hat. Und das stärkt das Rückgrat von diesem jungen Menschen. Und wenn er dann später eine GFS hält, dann sagt er zu seinem Lehrer, ja klar, übermorgen oder morgen oder jetzt gleich.
GFS, Übersetzung?
Erzählt über eine Sache, über die Geschichte zum Beispiel, okay. Den Neandertaler, okay, und die Triangel vielleicht, keine Ahnung. Ja, und er präsentiert sein Wissen vor der ganzen Klasse und dem Lehrer. Und es ist für viele ein Pain in the ass, sowas zu machen gerade. Aber sie müssen es lernen, weil wenn du einen Fahrstuhl-Pitch machst irgendwo, da ist nicht unbedingt jetzt irgendwie der Zettel in der Hand und ich lese was ab, sondern da muss man den Menschen dann in die Augen schauen und sagen, du, ich habe eine total coole Sache für dich und dein Unternehmen.
Und also ist schon die Vorbereitung fürs eigene Startup.
Absolut, ja, okay. absolut.
Vollkommen klar, ich kann es nachvollziehen.
Genau.
Also meine Tochter singt in der Schulband und hat sich darüber auch wunderbare Auftritte und erarbeitet und ein Selbstbewusstsein. Und für sie ist Musik, wenn sie zu Hause im Zimmer trällert, ist einfach wie Meditation, würde ich sagen.
Ja, der kleine Urlaub und es ist Anspruch und es ist alles dabei, Anregung für persönliches Wachstum. Mhm. Es ist so umfassend und deswegen sollte es jeder haben, Musik in der Schule. Und jetzt zu den zwei Pain Points vielleicht. Es gibt zwei Dinge. Das eine heißt einfach Fachkräftemangel. Wir haben das in der Schullandschaft, weil also Musiklehrer sind händeringend gesucht, üblicherweise. Mhm. Wer einen hat als Schulleitung, der hegt und pflegt ihn. Und wenn er einen guten Job macht, dann noch mehr. Und ansonsten werden viele natürlich auch verurteilt. Die haben jetzt dann vielleicht, so wie du jetzt, Geschichte studiert oder Deutsch oder Englisch oder was auch immer.
Verurteilt.
So. Ja, genau. Okay. Und dann heißt irgendwie, ja, aber du, in der Grundschule gehört Musik schon auch dazu. Und dann sagt dann die Lehrkraft, oh, da habe ich mir aber schon total schwer getan und so weiter. Und wir brauchen einfach dann Fachkräfte, die an den Schulen dann auch gerne auch nur das machen und das mit Leidenschaft und Musicals aufführen, wo die ganzen Gewerke zusammenkommen, wo die Kunstabteilung zuliefert und einfach alles auf eine Bühne gebracht wird. Das ist für die Schule wichtig, ist für die Schüler wichtig, es ist so rundherum was. Genau, also Fachkräftemangel, das ist ein Ding. Ich möchte mal ein Zitat vorlesen. Es gibt eine Pressesprecherin des Verbandes der Deutschen Musikschulen, die sagt: Ohne umgehendes und wirksames Gegensteuern werden mehr als 500.000 Schülerinnen und Schüler keinen Musikschulunterricht mehr erhalten können. Und die Anzahl an Kindern, die in der Schule keinen oder nicht so prickelnden Musikunterricht, ist riesig. Und da gilt es gegenzusteuern. Das wäre der erste Painpoint, den ich habe. Der Fachkräftemangel, dass ich einen Aufruf starten möchte. Leute, wenn euch die Arbeit an der Schule Freude machen könnte, überlegt, ob das vielleicht mit dem Fach Musik auch macht. Weil die Stunden gehen so schnell rum, die sind so fröhlich und bunt. Ihr erlebt das Wachstum von Kindern, wie sie sich aus dieser kleinen, stillen Zurückgezogenheit plötzlich dann hier auf die Bühne mit einer Schulband stellen und das Publikum begeistern. Es ist so eine sinnstiftende und schöne Tätigkeit an der Schule. Das ist wunderbar. Das war Painpoint 1.
Ja,
Painpoint 2 ist das Herrenberg-Urteil, was uns Musikschulen wirklich pain in the ass ist. Das bedeutet, dass das bedeutet, dass die Rentenversicherung nämlich gerne möchte, dass alle Freiberufler in ein Angestelltenverhältnis überführt werden. So, da auch wieder mal ein Zitat von Jonas Wamkow vom TAS Verlag. Das Urteil kam einem Erdbeben gleich. Ob Musikschulen, Sportvereine, freie Träger oder private Bildungseinrichtungen oder Hochschulen, in vielen Bereichen sind Honorarverträge gang und gäbe. Nun müssten sie in Festanstellungen umgewandelt werden, eine finanzielle Belastung, die vor allem chronisch unterfinanzierte Kommunen, Vereine und Institutionen überfordert. Das ist echt ein Ding. Ich sage es mir hier mal an die Politik: Lasst uns Freiberufler doch bitte arbeiten, wie wir arbeiten wollen und können und das auch schon immer gemacht haben und gute Arbeit machen für eine gesunde Volkswirtschaft und für eine gesunde Gesellschaft überhaupt. Und belastet uns nicht mit solchen Themen und rudert dann zurück, wenn ihr merkt, dass das Ganze nicht finanzierbar ist. Ihr richtet da so einen Flurschaden an. Mhm. Ihr könnt es euch nicht vorstellen und bitte fragt uns, dass wir es euch immer wieder erklären, warum sowas nicht geht und wir bitte dann das freie Unternehmertum und die freien Honorarverhältnisse unbedingt erhalten müssen. Von der Hochschule bis zur Musikschule.
Okay, das ist der andere Markus.
Ja, genau.
Der also ganz klar Meinung
natürlich
vertritt. Ja, wie gesagt, wir kannten uns vorher nicht. Ich lerne dich heute kennen. In allen Facetten. Wunderbar. Es ist legitim, ganz klar.
Sorry.
Nein, nix sorry. So, jetzt muss ich gucken, wie ich in die Fragen reinkomme. Aber ich habe ja eine Frage. Ist Standardisierung, ob im Klassenzimmer oder Musikunterricht, überhaupt der Feind von guter Bildung? Oder braucht sie an manchen Stellen trotzdem, dass ich klare Regeln, hast du schon gesagt, aber Standardisierung vom Lehrplan, ist das weiterhin wichtig für dich?
Wie ich schon sagte, sind Schulen Institutionen, die mit sehr vielen Kindern arbeiten. Und ich bin natürlich jemand, der Standardisierung setzt, auch als Schulleiterin. Dazu gehören zum Beispiel Vorstellungen darüber, was ist eine Schulqualität? Was zeichnet gute Schulen aus? Das ist eine Standardisierung. Wir haben ja in Baden-Württemberg datengestützte Schulentwicklung. Wird immer wieder werden Daten erhoben und es wird nachgefragt seit diesem Jahr, zum Beispiel auch bei Schülerinnen und Schülern in Klasse 6 und Klasse 8. Wie fühlt ihr euch in eurer Schule? Fühlt ihr euch gut? Oder wie ist der Mathematikunterricht? Versteht ihr, was der Lehrer sagt? Kann er das in andere Bereiche übertragen? Wie findet ihr das? Ich finde die Entwicklung gut, weil diese Standards kann ich dann, die werden ausgewertet, ne, die kann ich sehen. Ich kann sehen, wo bin ich gerade und ich will ja Ziele setzen für meine Kollegen und für die Schulentwicklung insgesamt. Und dafür brauche ich Standards. Das ist für mich ganz klar. Ich brauche nicht den Standard. 30 Schüler sollen in einer Klasse sein. Diese Standards, würde ich mir wünschen, lösen wir auf. Wir sind zum Beispiel eine Schule, in der wir nicht 30 Kinder haben, die lernen und fröhlich sind und vor sich hin lernen und agieren, sondern wir sind eine Schule, die eine hohe Vielfalt hat. Wir arbeiten mit Kindern mit inklusivem Förderbedarf. Wir nehmen Kinder auf, die nach langem Schulabsentismus und vielleicht Aufenthalten in Kliniken wieder in die Schule zurückgebracht werden. Diese brauchen Pläne, die atmen. Wir brauchen Zeit, mit diesen Kindern zu arbeiten. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich in einer Klasse 30 Kinder habe, die leicht lernen, oder von diesen 30, 10 Kindern dabei sind, die einen erhöhten Förderbedarf haben. Also da würde ich sagen, jetzt endlich mal einen Unterschied machen. Den Standard brauche ich nicht.
Mhm. Und das ist vielleicht auch genauso, was man ja immer denkt, dass die Schule aktuell noch auf vorhersehbare Lebensläufe mehr oder weniger vorbereitet, ja, statt auf die Zukunft, ja, die wir ja nicht kennen. Woran erkennst du das am Alltag und wie bezieht man dann natürlich auch diese extreme technologische Beschleunigung mit künstlicher Intelligenz gerade mit ein in den Schultag? Weil eigentlich ist Wissen verfügbar, aber der Kontext, die Interpretation und das Hinterfragen, das sind ja ganz andere Qualitäten. Wie lernt man das und wie berücksichtigt man das in Zukunft?
Die Frage bewegt, glaube ich, alle. Mhm. Die Frage bewegt ja nicht nur Lehrer, sondern auch Unternehmer. Wie bringe ich die Technik ins Unternehmen und wie gehe ich damit um? Dass eben Wissen verfügbar ist, aber dass Menschen ja Interpretationsspielraum brauchen. Wir haben zusätzlich also die Herausforderung, dass wir mit Kindern arbeiten, die sich ja entwickeln und die Frage stellen müssen, ab welchem Alter können die mit welchem Gerät umgehen und welche Voraussetzungen brauchen die, damit die so lernen können. Schule ist im Übrigen ein ganz wichtiger Schutzraum für alle Kinder. Also ich will und kann die gar nicht öffnen für alle technischen Innovationen, die so anstehen. Und wie du sagst, es geht immer schneller. Wir haben eigentlich jedes Jahr eine technische Neuerung, die für Schule interessant ist. Aber wir können die nicht in gleicher Geschwindigkeit in die Schule bringen. Wie machen wir es? Wir haben ab Klasse 7 eine Schulplattform. Wie alle Kinder haben ein iPad zur Verfügung, die arbeiten mit diesen iPads. Wir spielen Lernzielkarten aus. Ich sagte ja schon, wir haben eine große Diversität in den Schulabschlüssen. Wir haben deshalb Lernzielkarten auf G-, M- und E-Niveau. Das sind die in Baden-Württemberg ausgewiesenen Lernniveaus. E-Niveau ist das erweiterte Niveau fürs Gymnasium, das auf den gymnasialen Abschluss zielt. Das M-Niveau zielt auf den Realschulabschluss, das G-Niveau auf den Hauptschulabschluss. Wir fertigen Lernzielkarten an, die sind baugleich. Wir haben uns committed im Kollegium, weil es uns darum geht, Kinder sollen ja damit umgehen lernen. Nicht jeder Lehrer soll irgendwas in dieser Plattform setzen und machen, was Kinder nicht verstehen, sondern wir brauchen eine einheitliche Variante. Wir fertigen also Lernzielkarten an, überspielen die in die Plattform. Die Kinder können in jedem Raum der Schule mit dem iPad diese Lernzielkarte abrufen, sich einen Freund suchen und gemeinsam lernen. Nicht alle können das. Mhm. Es gibt Kinder, die schaffen das einfach nicht. Die können nicht konzentriert sein. Die können sich auch manchmal einfach vom Verhalten, können wir die nicht einfach mit anderen Kindern zusammenlassen. Die bleiben dann gewissermaßen in Sichtweite des Lehrers und alle anderen, von denen wir wissen, die schaffen das, können sich im Schulhaus bewegen und da lernen. Also das ist die Technologie, die wir jetzt im Moment einsetzen. KI kommt in die Schule. Bisher nutzen die Lehrer natürlich KI für Vorbereitung, für Differenzierung. Eine KI kann super aus einem normalen Lehrbuchtext 3 verschiedene Niveaus und Fragen dazu erstellen. Ist eine große Hilfe in der Vorbereitung.
Gut, vielen Dank. Ja. Also wenn ich jetzt Schulen angucke und dann habe ich mir die Frage gestellt, wann verliert man eigentlich bei Kindern die Neugier? An welcher Stelle im Schulalltag verlieren sie diese Entdeckungslust? Weil ich habe dich schon öfters gefragt, meine einfache Antwort, es liegt ganz viel an Lehrern, das ist zu einfach, das weiß ich, aber es ist natürlich so, dass wenn ich beobachte, dass das eben beim einen Lehrer am Ende dann irgendwo nicht nur die Lust, aber auch die Note anders ist und beim anderen brauche ich dann Nachhilfe, das kann doch irgendwie nicht, da passt doch irgendwas nicht, frage ich mich dann immer. Das ist so typische Vater- oder Elternblick.
Das ist der Elternblick.
Vielleicht auch zu einfach, aber.
Ja, der Elternblick. Und vorangestellt, Schule ist kein Unternehmen, aber von der Komplexität der Organisation und der Anzahl der Menschen, die in dieser Organisation sind, kann ein Schulleiter mithalten mit der Führung eines mittelständischen Unternehmens. Mhm. Und dann kann man auch bei Eltern sagen, das sind nicht die Kunden für uns, aber es sind ganz wichtige Partner im Blick auf Kinder und auf Lernen. Insofern, typische Elternfrage stimmt, aber die bewegt uns natürlich auch. Ich habe super engagierte Kollegen, die sich Gedanken machen. Und wann verliert ein Kind die Neugier? Also wenn ein Kind 5 Stunden am Tag mit genau den gleichen Kindern auf einem Platz sitzt und nach vorne schaut, glaube ich, ist der Tag irgendwann nicht mehr interessant und die Woche auch nicht mehr. Also wenn sich Kinder nicht bewegen können und wenn die unter keinen Umständen gefragt werden, was sie wissen wollen, was sie lernen wollen, was sie neugierig macht, sondern wenn eben abgehandelt wird, was irgendein anderer sagt, die müssen sich das anhören, was irgendwo steht, sie aber gar nicht interessiert, dann geht die Neugierde weg. Und ich grenze die Pubertätsjahrgänge aus, weil dann kann sie auch manchmal weggehen, wenn alle anderen Rahmenbedingungen stimmen. Also es ist einfach eine Altersentwicklungsfrage.
Das ist dann auch oft der Fall.
Okay. Das ist oft ab Klasse 7, 8, weiß man manchmal selber nicht genau, wie kann man Motivation noch erzeugen. Die sackt da schon manchmal in den Keller und auch wenn alle Rahmenbedingungen stimmen.
Okay, was denkst du über Neugier?
Wichtig, wichtig. Und es steht und fällt mit der Authentizität, schwieriges Wort, der Lehrkraft. Also wenn die Englischlehrerin nicht für England brennt und die Geschichtslehrerin nicht für Geschichte brennt und der Musiklehrer, ja klar, natürlich nicht für Musik brennt, sondern das irgendwie verwaltet, dann da kann es auch nichts werden. Deswegen bin ich voll bei dir. Aber ihr Eltern könnt euch einfach einbringen. Ihr könnt fragen beim Elternabend, was können wir dazu beitragen, um das Schulleben ein bisschen bunter zu machen? Jeder hat ja Connections. Also ich meine, mit wem spreche ich? Du hast ja wohl die Connections überhaupt hier.
Genau. Oi, oi, oi.
Ja, ja. Und dann baust du eine Brücke und dann kommt irgendwie ein interessanter Fachvortrag zustande, weil du den und jenen kennst. Also ich habe zum Beispiel über die Bewerbungsphase bei der ENBW von meinem Sohn da den Schulausbilder der Leitung der Schule, der ENBW, kennengelernt. Genauso auch den Schulleiter der Audi. So jemanden dann mal in die Schule zu holen und dann mal drüber erzählen lassen, da ist es total spannend. Oder wer kommt jetzt zu dir in die Schule? Da kommt doch einer von der, nicht Kreissparkasse, sondern, ja, von der Volksbank war es.
Genau. Ja, von der Volksbank kommt jemand, genau.
Und was erzählt
darüber
der?
Zu sprechen, was Geld eigentlich ist und was Geld bedeutet. Wir nehmen wahr, dass junge Leute kaum Beziehung zu Geld haben. Die meistens der Meinung sind, das kommt ja von den Eltern und die zahlen das, aber keine Wertvorstellung. Ist was teuer oder ist was nicht teuer? Wie viel Geld habe ich denn zur Verfügung? Wie kann ich damit umgehen? Also das wird der junge Mann aufgreifen.
Genau, und brauche ich ein Konto und ab wann und was bedeutet Bitcoin und was sagt mir dies und jenes? Total spannend. Also und wenn so interessierte Eltern aus der Elternschaft dann irgendwie sagen, wie können wir euch unterstützen, liebe Schulleitung? Ich kenne da einen, der macht, oder der Clown beim nächsten Schulfest, kenne ich einen super Typen oder was auch immer. Mhm. Oder so ein Musikhuber.
Ja, jetzt will ich dann doch mal einkrätschen, weil wir ja gerade über Zukunftsfähigkeit reden. Und es gibt ja ganz klare Dinge, die für Zukunftsfähigkeit wichtig sind bei Kindern. Also zum Beispiel, Kinder müssen mit Menschen arbeiten können, die anders sind als sie selber. Das ist ein wichtiger Punkt in Zukunft. Oder Menschen müssen einfach Kompetenzen haben, um in Fächer zu verbinden und Ideen zu verbinden. Menschen müssen sich gut auskennen, respektvoll sein und kommunizieren können mit anderen. Also man kann diese Zukunftskompetenzen, auch Digitalisierung gehört dazu, die müssen sich auskennen mit Medien, die sollen diese Dinge nutzen können und kritisch reflektieren. Ne? Das kann man aufzählen, da gibt es ja ganze Bücher darüber. Und ich finde, Schule muss genau das leisten. Ich muss sagen können, wie bereite ich meine Schülerinnen und Schüler, die in meiner Schule sind, auf diese Dinge vor. Und Eltern müssen Haken dran machen können oder zumindest das sehen.
Und in welchen Fächern passiert es?
Immer überall muss immer das passieren.
Überall, ja. Und das kommt mir definitiv. Also hervorragende Zukunftskompetenzen, die du aufgezählt hast. Ich sehe es teilweise in denen, dass man sich engagiert, dass man Theatergruppen, dass man diese ganzen Sachen macht und Schulband, so wie wir schon gesagt haben. Aber im wirklichen Unterricht, da ist aber noch großer Nachholbedarf, wenn ich das beobachte. In meinem kleinen Kosmos, ja. Also das sehe ich schon. Aber wenn man eben auch diese, ja, du hast diese Räume geschaffen, die Pädagogik, die es unterstützt, was wäre der erste und machbare Schritt für eine andere Schule, die eben noch in starren Klassenzimmern gefangen ist, sage ich mal, und die Stundenpläne mehr oder weniger nur abhakt? Was sind da so deine Impulse, was man von heute auf morgen einfach ändern kann? Aus deiner Erfahrung natürlich. Mhm.
Ja, viele Schulen, ich habe ja Kontakt zu sehr vielen Schulen und ich habe auch schon mit vielen Schulleitern gearbeitet. Und viele Schulen fangen als erstes an zu fragen, wie können wir unsere Räume ändern? Und das geht ja nicht, weil der Schulträger wenig Geld hat oder vielleicht gar kein Geld zur Verfügung stellen kann. Aber die erste Frage ist nicht die nach den Räumen, sondern die nach der Haltung. Was möchte ich? Möchte ich als Lehrer Stoff vermitteln? Möchte ich ein Buch durchbringen? Oder sehe ich da Kinder, die sich entwickeln und bin ich bereit, da anzuschließen und zu sagen, braucht Max tatsächlich das Gleiche wie Hanna hinten in der Ecke oder braucht jeder etwas anderes? Möchte ich Kinder begleiten beim Lernen oder möchte ich denen sozusagen immer vorgeben, was sie denken sollen und schon mit Fragen arbeiten, die schon vorgeplant sind. Ne? Osterhasenpädagogik hieß das früher. Ne? Ich frage was ich als Lehrer schon weiß. Und wenn das dritte Kind dann sagt, wie es richtig ist, freue ich mich drüber. Also das macht heute wahrscheinlich keiner mehr. Ich will das niemandem unterstellen. Aber wichtig ist, Kinder zu begleiten, die richtige Haltung zu entwickeln. Und der Rest, den kann man nachziehen. Man könnte jede Schule umrüsten in eine Schule, die Kinder sieht.
Ne? Die Kinder sieht, das finde ich eine sehr schöne Facette. Und nicht nur Stoff abhakt. Ja. Markus, deine Vision ist explizit eine sehr menschliche. Mehr Verbindung, mehr gemeinsames Erleben. Musik barrierefrei vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Was braucht es dafür? Jetzt sind wir wieder beim politisch, finanziell und gesellschaftlich. Eigentlich war das die Frage für dich. Aber vielleicht kannst du es noch mal weniger politisch, sondern eher, was genau, die Gesellschaft machen kann.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, weil Musik ganz alleine wirksam ist, man braucht da nicht viel dazu. Man spürt es am eigenen Leib. Besucht Live-Musik mit euren Kindern zum Beispiel. Ich denke mal, du machst das, lieber Stefan, oder? Heigern Live zum Beispiel.
Ja, wir sind jetzt demnächst bei Max Prosa in Ludwigsburg.
Wunderbar.
Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Genau, also besucht solche Events, geht ins Theater natürlich, besucht Musicals mit ihr Eltern, besucht Veranstaltungen, wo Chöre auftreten. Wie war das? Hast du doch gute Verbindungen zu den Schlossfestspielen in Theaterfestspielen, wie heißt es?
Jörgshausen?
Ja, genau. Also du hast doch gute Verbindungen.
Ja, es sind Burgfestspiele.
Ja, das war's doch, genau. Genau, also besucht die Burgfestspiele in Jörgshausen und andere Orte, wo ihr einfach Musik erlebt. Und ich kenne einen innovativen Schulleiter einer Grundschule in Weinsberg, der dreht jetzt im Stundenplan das um, der macht Chor nicht von der üblichen sechsten Stunde, wo auch bei diesen Hitzeverhältnissen es ist schwer auszuhalten ist für die Kinder, sondern der macht jetzt Chor in der ersten Stunde zum Beispiel. Weil ganz klar, selbst wenn die übernächtigt von der aktuellen WM morgens dann in die Schule sich schleppen, wenn die singen und atmen, bekommt der Kopf so viel Sauerstoff, dass dann die Mathearbeit in der zweiten Stunde definitiv klarer und wacher geschrieben wird, als wenn die erste Stunde nicht singen würden zum Beispiel. Also ich breche eine Lanze einfach für, lasst die Musik ihre magische Wirkung entwickeln im Schullandtag und zu Hause im Privaten. Da könnt ihr als Eltern, als Lehrer, als Schulleitung und die ganzen Musikschulen, die es gibt, die würden sich total freuen, dies zu spüren. Und die Auswirkung auf die Gesellschaft wäre immens.
Wir haben natürlich nicht nur Kinder und Familien, die mit ihren Kindern das Musikfestival besuchen und die Kinder fördern, sondern wir haben eben eine ganze Reihe Kinder, die weniger Impulse von zu Hause bekommen. Und für die muss Schule da sein. Und mir ist es wichtig zu sagen, weil ja auch wir drei jetzt hier natürlich alle anders groß geworden sind. Ja, wir haben einen anderen Hintergrund. Stellenweise kann man sich nicht vorstellen, wie Kinder in diesen Familien tatsächlich integriert sind und was von ihnen gefordert wird und welche Ideen Eltern für Zukunft dieser Kinder haben. Und wir haben in Deutschland und in Baden-Württemberg immer noch das Thema, dass die Bildungsgerechtigkeit nicht ausgereift ist. Wir behandeln Kinder nicht gleich, obwohl sich, glaube ich, alle drum bemühen. Und Kinder aus Familien, die keine Förderung oder wenig Förderung haben, kommen auch meistens nicht aufs Gymnasium. Das ist nachgewiesen. Und das ist sehr schade. Ich habe mir das früher auch nicht vorstellen können. Ich bin Gymnasiallehrerin. Ich komme auch aus einem intellektuellen Elternhaus. Ich hatte wenig Berührungspunkte mit solchen Kindern. Ich habe das erste Mal im Laufe der nächsten 20 Berufsjahre, die ich gegangen bin, gesehen. Und wir haben in Neckarsulm zum Beispiel jetzt ganz konkret eine Schule gemacht, die einen Anteil solcher Kinder unbedingt mit aufnimmt. Und wir wollen das auch. Wir wollen uns auch um die Kinder kümmern. Und deshalb ist es Aufgabe von Schule, ins Theater zu gehen und ins Konzert und die Dinge für Kinder auch gut zu machen und die zu fördern und zu sehen, welche Talente und Begabungen bei Kindern da sind, die das vielleicht nicht ständig, wo Eltern nicht ständig auf der Matte stehen und das erzählen können, sondern wo wir als Kollegen auch sehen müssen, welches Talent hat denn der? Und das können nicht viele Lehrer, das ist auch sehr schade, ne? Zu erkennen, wo Talente sind und die zu fördern.
Mhm. Ja, das ist, denke ich, was Entscheidendes. Und vielleicht hast du noch ein paar andere konkrete Punkte, die sich bewährt haben bei euch in der Schule, um eben die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung von den Schüler und Schülerinnen irgendwie zu stärken.
Ja, ich habe noch den Punkt Lernexperten und den kennst du, da ja deine Kinder an der Freien Schule Anne-Sophie waren. Mhm. Also Lernexperte heißt eben bei uns in Klasse 5 und 6 kommen die Kinder in die Schule und beweisen uns beinahe spielerisch erstmal, kann ich meine Aufgaben machen, bin ich immer pünktlich, habe ich meine Sachen dabei, kann sich Frau David darauf verlassen, dass wenn ich sage, geh doch draußen auf der Treppe lernen, dass ich dann auch wirklich was lerne und zurückkomme und ein Ergebnis habe. Und die Kinder, bei denen wir das beobachten, und das ist eben der wichtige Punkt, wir beobachten bei Fünftklässlern fast bis Weihnachten, wie entwickeln die sich, was machen die und was können die. Und dann kriegen die einen kleinen Ausweis und sind Lernexperten und dürfen, haben größere Freiheiten beim Lernen als andere. Das ist ein System, das auch viele Gemeinschaftsschulen kennen und eben so umsetzen und das ganz viel hilft, Kinder auf den Weg zu bringen. Ne, was wollen die eigentlich von mir hier in der Schule? Wir wollen, dass sie selbstständig lernen können und dass sie eben auch formulieren können, was ihnen wichtig ist. Das können übrigens auch viele Erwachsene nicht gut. Die können auch, wenige Erwachsene können formulieren, was wichtig ist. Das ist meine Erfahrung.
Ja, okay. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft gucken, vielleicht 5 oder 10 Jahre, wie sieht ein ganz normaler Schulalltag an einer wirklich zukunftsfähigen Schule dann für dich aus? Oder jeweils für euch.
Das ist der Moment, Antje. Jetzt wird alles los. Lass mich raten.
Singen wir noch mal, dass wir frische Luft haben. Vielleicht.
Ja. Ja, also mit Fenster öffnen und in die Hände klatschen ist es nicht getan.
Okay, gut.
Also die Schule der Zukunft, die ich mir Stand heute überlegen kann, heißt, da arbeiten Erwachsene und zwar in einem multiprofessionellen Team mit Kindern. Es sind also nicht nur Lehrer an dieser Schule, sondern es ist der Tischler aus dem Ort, der vielleicht mit der Theater AG gerade Kulisse baut. Es ist eine Schulpsychologin, die sich um Kinder kümmert, die bei denen Lehrer vielleicht jetzt ratlos sind und nicht wissen, wie es weitergehen kann. Es ist der Sportler vom Sportverein, der eine AG anbietet und mit Kindern arbeitet. Also es ist viel bunter Schule in Zukunft, weil Menschen verstehen, Kinder sind unsere Zukunft. Und wir haben schon jetzt viel weniger Kinder als erwachsene Leute. Und wir müssen uns um jedes einzelne Kind kümmern, weil jedes einzelne Kind wichtig ist. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nicht nur die der 50 Lehrer mit 600 Kindern, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe von der ganzen Stadt eigentlich.
Wow, da kriege ich Gänsehaut. Das war stark. Ja. Doch, das kann ich richtig fühlen, ja, dass das auch wieder ein Ort ist der Zusammenkunft.
Genau. Und wo eben tatsächlich auch Verständnis entsteht. Wir haben sehr oft ältere Menschen, ich rede viel mit älteren Menschen, die tolle Kompetenzen haben, über 60 Jahre alt sind und sich aber gar nicht in Schule trauen, weil sie so ein verschobenes Bild haben von, das sind doch die, die immer mit dem E-Roller über den Fußweg jagen.
Okay.
Ne? Und das ist es nicht. Sind nicht Kinder nur, die machen Fehler, klar, ne? Jeder macht Fehler, aber die haben unwahrscheinliche, die kann man begeistern, die haben Neugierde und die brauchen Menschen, die sie mitnehmen. Und Leute über 60, die haben hervorragende Kompetenzen. Und wenn die Lust hätten, in Schulen zu kommen, da wäre wirklich ein ganzer Schritt getan.
Mhm. Dem ist nichts hinzufügen. Antje, ich feiere dich. Genau so muss es sein. Ja, wirklich. Also ich hoffe, viele da draußen hören uns jetzt und empfinden das nach und überlegen sich dann wirklich mal bei dir anzuklopfen und zu sagen, hallo, ich kann dies und jenes. Ich würde mich mal gerne ausprobieren im schulischen Kontext. Würde ich da vielleicht irgendwie reinpassen mal oder so?
Also wir haben das schon. Weil wir ja den Podcast haben und Werbung machen. Und wir haben tatsächlich jetzt drei ältere, ganz tolle Herren, die sich mit Kindern auseinandersetzen zum Thema Frieden. Was braucht es, damit Frieden wirklich wird? Was ist für Kinder da wichtig? Ist Wehrdienst ein Thema, das sie stört oder eher eins, das sie annehmen? Und es sind sehr ältere, eloquente Herren, die sich mit Kindern treffen. Und wir haben die zweite Spur jetzt eben auch im Chor, der Kinderchor, der mit einem Erwachsenenchor zusammensingt. Also insofern ganz langsam geht es los, dass sich die Schule mit der Stadt vernetzt. Bei uns war eben auch schon Kreistagssitzung in der Schule. Wir haben Gemeinderatssitzung in der Schule. Die Bevölkerungsschutztruppe kommt im September und wir haben die Führungsfrauen zu Gast und ein buntes Programm, das zeigen soll, es gibt eben nicht nur Schule und Stadt, sondern es gibt eben eine Gesellschaft, die sich notwendigerweise verbinden muss, damit wir in Zukunft wirklich ein schönes Leben haben, alle miteinander und vor allen Dingen, damit Kinder glücklich werden können. Im Moment haben wir ja extrem viele Kinder, die aus verschiedensten Gründen eher unglücklich sind.
Und die Ängste immer zunehmen, ja.
Ja, und das kann ja nicht das Thema sein. Ne? Da müssen doch alle mithelfen. Ja, genau.
Gut gebrüllt, Löwin.
Und du hast deine zukünftige Musikschule schon.
Oh,
oder was fehlt da noch?
Die ist dann bei mir, Stefan.
Ja, genau.
Ah. Ach so ist das Gespräch hier gemeint. Nee, ich würde gerne einfach weiterhin meinen Funken versprühen dürfen. Ich würde andere Lehrkräfte auch gerne begeistern, dass sie in die Schulen kommen und da einfach ihre Projekte durchführen. Das wäre toll. Das reicht mir eigentlich. Also ich arbeite auf allen Ebenen da weiter und auch heute durch meinen Podcast, wo ich nochmal Danke sagen darf, dass du uns eingeladen hast. Ich hoffe, dass wir da einen kleinen Impuls geben können, dass noch mehr Menschen sich engagieren in den Schulen, gerne auch in den Musikschulen, aber es ist okay, wenn es jetzt die Schulen sind. Da gibt es ja genügend und so viele Dinge, die man tun kann als Elternteil. Also ja, go for it. Und singt viel, weil, wie heißt es schön, singen macht frei.
Hast du noch ein Lied?
Ich könnte noch eine Sache nehmen. Also nur mal als Beleg davon, dass Musik einfach so verknüpft ist mit uns. Es gab mal einen Werbespot, ich glaube Tankstellen waren, das war so blau irgendwie und da ging so, I'm walking Yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. So, und da weiß jeder, was gemeint ist. Also Musik ist in uns, um uns und um uns herum und lasst es einfach zu und macht viel Musik und singt viel und dann wird die Welt eine bessere.
Du gehörst auch in die Politik, aber das lassen wir heute, was wir daraus machen. Aber ich weiß nicht, die Frage haben wir teilweise schon beantwortet, aber vielleicht gibt es wirklich eine mutige Entscheidung, die wir heute treffen müssen, dass so ein Zukunftsbild, was du gerade gezeigt hast, Wirklichkeit werden kann. Auf vielleicht gesellschaftlicher oder politischer Ebene. Was kannst du da auch der neuen Regierung in Baden-Württemberg vielleicht mitgeben?
Ich gebe mit, dass wir in Schulen langfristige Entwicklungen brauchen. Bisher war es immer so, dass wenn die Regierung wechselt, die Pfade in Schulen verlassen werden und die neuen Ideen plötzlich überhand nehmen und man wieder manchmal in die ganz andere Richtung marschiert.
Ideologisch auch, wenn ich fragen darf?
Sicherlich ist es ideologisch auch geprägt, aber ich kann es nicht ganz beurteilen, wie viel Ideologie dahinter steckt. Aber in jedem Fall wechselt die Richtung immer. Und ich würde sagen, wenn die Bahn einen Tunnel baut, dann schütten die den ja auch nicht zu, weil die Regierung wechselt. Und so ist es bei Schulen auch. Wir brauchen eine langfristige, gute Vorstellung davon, was ist eine Zukunftsschule, wie soll die aussehen? Und da geht es dann mal tough hin und mindestens über 10 Jahre weg. Das würde Perfekt. Ich sofort entscheiden.
Ja, okay. Ja. Gut, jetzt muss ich immer tief durchatmen, weil jetzt kommt eine schnelle Runde Future Mindset. Also kurze Frage, knackige Antwort, Antje. Digital oder analog lernen?
Digital.
Note oder Feedback?
Note und Feedback.
Mut oder Sicherheit?
Mut.
Schule in 10 Jahren. Ein Wort.
Kindgerecht.
Markus, Klassik oder Pop?
Pop.
Üben oder ausprobieren?
Ausprobieren.
Bühne oder Wohnzimmer?
Egal.
Musikschule in 10 Jahren.
Ein Ort der Begegnung für alle.
Gut, das ist jetzt nochmal so eine ähnliche Runde Satz vervollständigen. Schule der Zukunft ist für mich vor allem
eine Entscheidung für Kinder und für Jugendliche.
Wenn ich einen Lehrplan neu schreiben dürfte, würde ich zuerst
entrümpeln.
Führung bedeutet für mich
Kontextsituierung und nicht von oben nach unten.
Der Moment, der mich in meinem Beruf am meisten bestärkt hat, war
Menschen zu finden, die mich begleiten und die Potenzial in mir sehen.
In 5 Jahren möchte ich, dass unsere Schule
bei Kindern und bei Eltern und in der Stadt Neckarsulm angekommen ist.
Okay, danke dir. Markus, jetzt auch noch mal so eine schnelle Runde. Musik ist für mich
das Größte.
Der schönste Moment beim Wirtshaus singen war?
Wenn 150 Leute im Publikum mich ansingen.
Okay. Wenn ich mir eine Sache für die musikalische Bildung wünschen dürfte, wäre es?
Steuerliche Absetzbarkeit von Musikunterricht für die Familien.
Doch, das ist ein guter Punkt. Gemeinschaft entsteht für mich, wenn?
Das Ich zurücktritt und das Wir in den Vordergrund kommt.
Da hat das Warten sich gelohnt. Vielen Dank. lieben Dank für das tolle Gespräch.
So gern.
Auch wenn ich jetzt gerne noch ein kurzes kleines Ständchen mir vorstellen könnte. Nächstes Mal. Also lieben Dank, es war ein tolles Gespräch. Ich nehme auch was mit nach Hause, in die Familie auf jeden Fall. Und von daher lieben Dank für eure Bewerbung. Wenn das nicht zu privat ist, könnten wir es auch in die Shownotes stellen, das Video. Aber das könnt ihr entscheiden.
Gut. Alles gut.